Duisburg. Wie sieht's aus? Seid ihr da?
Fort nach die Füchse. Ganz stark. Und jetzt die Chance. Einfach so. Tor! Duisburg 5:4. Und wer macht es? Nano Nackram. Bringt die Füchse in Führung. Ja, Wahnsinn. Ist natürlich aufpassen, keinen Abseits zu holen. Nein, die Scheibe. Tor. Martin Schimanski.
Late Hit, der offizielle Podcast der Füchse Duisburg.
Ja, herzlich willkommen zu Late Hit, dem offiziellen Podcast der Füchse Duisburg. Mein Name ist Oliver Rettig, Episode 22, eine Schnapszahl. Den Saisonauftakt haben wir gerade hinter uns gebracht. Ich muss sagen, es hat in jeglicher Hinsicht Spaß gemacht. Und da kann ich auch unseren heutigen Gast natürlich auch fragen, wie er die Saisoneröffnung empfunden hat. Und ich kann ihn noch ganz andere Sachen fragen und Dinge mit ihm besprechen, weil er sich da so gut auskennen sollte wie kaum ein anderer. Ich bin sehr froh, dass er heute Zeit gefunden hat, ein paar Fragen zu beantworten zum Saisonstart, und sage herzlich willkommen an unseren Geschäftsführer Tom Södler.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Ich habe am Anfang immer so eine Quickfire-Runde quasi, so Starting Six, auch nicht quälerisch, also ganz, ganz easy. Ich habe ein paar Satzanfänge, die vielleicht so zum Saisonauftakt ganz angebracht sind, und würde dich bitten, so was dir in den Kopf kommt, wie man diese Sätze vollenden könnte. Bist du ready?
Ich versuche es.
Okay. Für die kommende Spielzeit wünsche ich mir am meisten,
sportlichen Erfolg und dass mit dem halben Neubau alles klappt.
Okay. Aktuell sehe ich am meisten Bedarf bei,
dass wir noch einen Spieler verpflichten für den Sturm.
Die Füchse macht am meisten aus, dass,
ich würde sagen, dass es sehr familiär ist, sowohl in der Mannschaft, aber auch mit den Fans zusammen, und dass einfach ein starker Zusammenhalt ist.
Die größte Herausforderung aktuell ist
definitiv zeitgleich das Thema Interims-Eishalle, alte Eishalle und Füchse zusammen unter einen Hut zu bringen und dass es auch alles funktioniert.
Mich stört das,
die ganzen Themen manchmal sehr bürokratisch sind.
Und als letztes, den Fans möchte ich mitgeben, dass
wir meiner Meinung nach wieder eine spaßige Saison haben werden, also spaßig bezogen auf, dass die Jungs Gas geben werden, alles geben werden, und wir trotzdem Vorfreude auf was Neues haben dürfen.
Die Antworten waren super, Tom, weil die auch so ein bisschen der Fahrplan sind. Ich kann schon mal vorwegnehmen, wir wollen auch über die Hallenproblematik sprechen. Das kam jetzt auch rein, und du wirst auch ein bisschen was erzählen dürfen entgegen dem Interview, was wir zuletzt hatten. Das freut uns natürlich sehr. Und du hast es auch schon angerissen, über die soziale sportliche Ausrichtung, welches Konzept wir verfolgen, wolltest du dich auch nochmal äußern. Aber lass uns erstmal auf die Saisoneröffnung, weil es jetzt aktuell gerade passiert ist, zurückblicken. 1102 Zuschauer in der Halle, und Gästefans hatten wir jetzt nicht unbedingt viele da, wo man jetzt was abziehen müsste. Das heißt, wir hatten einen guten Zuspruch, das müsste dich eigentlich auch freuen, und Bestätigung auch der guten Arbeit im Umfeld in der Pause auch sein.
Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall auch der letzten Saison noch geschuldet. Da haben die Leute, glaube ich, vermehrt auch wieder Spaß an den Füchsen bekommen, weil halt genau diese Tugenden gelebt worden sind, dass man sich einfach den Arsch aufreißt und dass das Ganze sehr familiär ist. Und deswegen war ich zufrieden, dass man auch Ende August schon so viele Leute für Eishockey begeistern kann. Und wie ich gesehen hatte, waren ja auf dem Vorplatz auch viele schon lange früher da. Und ich hoffe, die Leute hatten alle Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall.
Also Justin und ich hatten erst ein bisschen Angst, 11 bis 20 Uhr, wie ist das Durchhaltevermögen der Fans? Aber es waren, wir haben es jetzt nicht genau gezählt, aber mehrere hundert waren es auf jeden Fall in den Spitzenzeiten auf dem Vorplatz. Und alle haben mitgemacht, alle hatten Spaß. Das war, glaube ich, auch sehr gut abgerundet durch einen, wenn auch jetzt nicht punktetechnisch zu verwertenden, aber zumindest einen Erfolg gegen die Heilbronner Falken, das auch keine Laufkundschaft ist, die sicherlich auch in der Oberliga Süd versuchen wollen, einen sicheren, klaren Playoff-Platz zu erreichen. Deswegen auch positiv. Freut dich das natürlich auch, ich sage jetzt mal nicht nur von sportlicher Hinsicht, aber auch, ich denke mal so von wirtschaftlicher Seite, Dauerkartenzuspruch ist da. Im Fanshop wurde, weiß ich was, wie viele Trikots verkauft, da hat der Sebastian Probst auch freudestrahlend, zwar geschwitzt, aber freudestrahlend berichtet. Das muss ich doch auch freuen, wenn es rundherum stimmt, das Gesamtpaket aus Zahl und Emotion.
Ja, natürlich, also man muss ja auch bedenken, das steckt einfach jetzt nicht nur von mir im Büro und den anderen Leuten im Büro, sondern auch von allen Leuten, die ehrenamtlich sich engagieren. Und das sind ja mittlerweile auch eine Menge. da steckt einfach über den Sommer viel, viel Arbeit drin, viel Fleiß. Die Leute machen das alle in ihrer Freizeit. Und da freut es mich natürlich umso mehr, dass das A dadurch gewertschätzt wird und gewürdigt wird. Aber auch, dass die Leute es annehmen. Und das zeigt ja auch, man macht es für das Richtige.
Auf jeden Fall. Und da können wir auch mal an dieser Stelle, das haben wir auch schon im Beitrag heute gemacht, aber sicherlich ein Dankeschön an alle helfenden Hände ausrichten in den verschiedensten Sparten, die es gibt, sei es in der Bewirtung, sei es in der Organisation des Tages, im Aufbau, im Abbau, in der Betreuung, im Losverkauf, ich weiß nicht was. Da nochmal ein dickes Dankeschön an der Stelle. Ja, lass uns mit dem ersten Thema starten. Das war ein Anliegen von dir. Du wolltest zur aktuellen Halle unserer altehrwürdigen Aliato Arena noch ein paar Worte verlieren, im Hinblick auf die Genehmigung und was da jetzt aussteht oder vielleicht noch aussteht und da nochmal ein bisschen Transparenz schaffen.
Ja, also Hintergrund ist, wir wurden einfach oft gefragt, wie das Ganze nun zustande kam, wie es hier weitergeht in der alten Halle nochmal, bevor der Umzug bevorsteht. Und deswegen würde ich einfach transparent die Leute gerne mitnehmen. Also Hintergrund war, wir hatten ja zum Saisonende, war der Plan ja eigentlich, dass wir zum 15.8. schon umziehen. Das war ja dann irgendwann relativ früh klar, dass dieser Plan nicht Realität werden wird. Und dann haben wir zusammen mit der Stadt einen Weg gesucht, wie wir das Objekt hier noch genehmigungsfähig bekommen, was muss gemacht werden. Da muss ich mich auch nochmal bedanken, weil diejenigen, die das umgesetzt haben, vor allem von Seiten der DIK auch, die das mit betreut haben, ja, die haben uns eine Menge Arbeit abgenommen und die haben uns da auch gut mit durch den Prozess geführt. Und so war es dann am Ende mit dem Bauamt zusammen möglich, dieser Halle nochmal eine Genehmigung zu erteilen. Umgesetzt wurden im Sommer vor allem nochmal im Bereich der Kälteanlage, wurden noch Arbeiten vorgenommen, die Räume wurden alle mit funkvernetzten Brandmeldern angeschlossen. Dann haben wir oben in den Fluchttürmen die oberste Reihe an Glasscheiben rausnehmen lassen. Und wie wahrscheinlich auch jeder gesehen hat, auch die Türen zu den Fluchttüren. Dadurch ist gewährleistet, dass das ein dauerhaft belüfteter Raum ist und der Rauchabzug wird auch nochmal unterstützt. Und was wir letzte Saison ja schon hatten, ist, dass die Eismaschinen vor die Garage gefahren werden müssen, während des Spiel- und Trainingsbetriebes. Mhm. Und das, was habe ich noch vergessen? Das ist eine gute Frage.
Vielleicht den Raum unter der Tribüne, dass der leergeräumt
wurde? Ja, der muss schon immer leergeräumt sein.
Okay.
Aber das war der Großteil der Auflagen, die wir dann umgesetzt haben. Und es hat ja auch alles funktioniert. Wir haben die Genehmigung erteilt bekommen. Ich habe es ja auch auf der Saisoneröffnung schon gesagt. Die Leute sollen es natürlich bitte jetzt den Zustand der Eishalle nicht auf die Goldwaage legen, weil wir waren im April schon ausgezogen aus diesem Objekt. Also wir hatten die Fußböden überall rausgerissen. Wir haben die Toilettenspender schon überall abmontiert gehabt, weil die mitgehen sollten und auch im technischen Bereich schon viel zurückgebaut. Und es war dann natürlich in der Kürze der Zeit sehr schwierig, das Ganze wieder genau so herzurichten, wie es mal war, weil das weiß jeder. Eingepackt ist immer schnell, ausgepackt dauert immer lange und vor allem es dann auch wieder so herzustellen, wie es mal war. Und deswegen, dass die Leute vielleicht nicht zu hart mit uns ins Gericht gehen, weil wir versuchen, in dem Objekt jetzt noch das Bestmögliche zu machen. Aber es sollte meiner Meinung nach auch jeder Verständnis dafür haben, dass wir natürlich jetzt nicht nochmal in goldene Türklinken hier investieren. Und wenn eine Tür kaputt ist, von der Toilette, dann reparieren wir die so, dass die auch wieder auf und zu geht. Aber die wird jetzt natürlich nicht durch eine niegelnagelneue Tür getauscht, weil das macht einfach keinen Sinn. Und wir sind da finanziell jetzt auch nicht auf Rosen gebettet. Deswegen.
Ich denke schon, dass die Fans auf jeden Fall Verständnis für haben. Wir haben es letztens noch nachgeschoben. Die Zuschauerkapazität, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe, ist auf 2.500 weiterhin beschränkt worden. Ist das etwas, was für dich auch eine wichtige Maßgabe ist? Weil wenn sich jetzt, da kommen wir ja gleich zu, der Startpunkt der Übergangshalle ein bisschen verschiebt und vielleicht nicht mehr im November soll stattfinden, sondern vielleicht im Dezember oder später, dann sind das ja in unserer Halle doch vielleicht auch Einnahmequellen, die sich für dich auch nochmal erschließen, weil mehr Zuschauer vielleicht zu den Highlight-Spielen begrüßen kann in der Halle.
Ja, natürlich. Also ich bin dankbar über jeden, der außerhalb der 1.500 nochmal den Weg in die alte Halle findet. Genau. In der neuen Halle werden wir 1.500 haben. Natürlich auch in einer anderen Konstellation, mehr Sitzplätze, weniger Stehplätze. Deswegen, also ich kann jedem raten und wünschen, vielleicht hier nochmal einen schönen Abend zu verbringen, nochmal die Stimmung aufzusaugen, nochmal mitzunehmen. Weil Eishallen in der Art und Weise gibt es ja nicht mehr viele, stimmungstechnisch. Natürlich in Herne noch, in Iserlohn noch. Aber die Hallen haben ja die gleichen Probleme, wie wir sie haben. Deswegen nochmal vorbeikommen, Spaß haben, Stimmung aufsaugen.
Eine Nachfrage noch, ist die Genehmigung befristet? Also das heißt, könnte man die, wenn es nicht klappen sollte mit dem zeitigen Umzug in die Interimshalle, könnte es sein, dass man die ganze Saison auch hier spielt? Wäre das technisch, genehmigungstechnisch möglich?
Das muss natürlich am Ende das Bauamt der Stadt Duisburg beurteilen. Wir haben die jetzt bis 31.12. und wenn frühzeitig abzusehen ist, dass es nicht möglich ist, dieses Jahr in die andere Halle umzuziehen, weil es eine Verzögerung gibt, kennt jeder, muss in der Lieferantenkette nur einer eine Verspätung haben, dann ist der ganze Rest auch verspätet. Dann werden wir natürlich frühzeitig eine Verlängerung beantragen und schauen, was dann dort die Auflagen sind.
Ich denke, die Fans wird es trotzdem freuen, in unserer Halle weiter zu spielen, weil das auch so ein bisschen was von Heimatgefühl vermittelt, auch wenn sich, glaube ich, auch jeder irgendwie aus Neugier so ein bisschen freut, was in der Übergangshalle stattfindet. Stichwort Übergangshalle, wenn wir da einmal zu übergehen. Ja. Ganz neugierige Menschen machen schon Fotos mit ihrem Handy und fahren die Neudorfer Ausfahrt ab. Und da konnte man jetzt in den letzten Tagen tatsächlich sehen, dass sich einige, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, Pfeiler oder Gerüstelemente schon befinden, die in die Höhe ragen. Und man erkennt schon so ein bisschen, wie es aussehen soll. Also das Projekt läuft.
Ja, soweit ich weiß, gibt es da morgen auch einen Pressetermin vor Ort.
Okay.
Da wird Duisburg Sportseber vor Ort dann zu äußern. Ich habe die Bilder auch gesehen. Ich bin da ganz entspannt. Bisher wurde uns signalisiert, dass alles im Zeitplan ist. Aber wie eben schon erwähnt, es muss ja nur einmal irgendwas dazwischen kommen. Dann tritt eine Verzögerung auf. Und Hals über Kopf werden wir da auch nicht tätig werden, weil am Ende ist immer im Mittelpunkt, dass der Spielbetrieb gesichert ist.
Du sagtest, du wolltest auch erklären, warum wir uns jetzt doch äußern können. Du hattest nämlich gesagt, dass das mit der Stadt koordiniert werden muss, wie man sich dann äußert. Was hat sich da ergeben in diesem Punkt?
Ja, ich habe dann letzte Woche Radio Duisburg gehört und dann kam in Radio Duisburg die Nachricht, dass es wohl mit dem Umzug erst im Dezember was wird. War dann für mich von offizieller Stelle aus neu. Dann habe ich bei Radio Duisburg mal nachgefragt, wie es denn dazu zustande kam. Und dann hieß es, die Info kam vom Presseamt der Stadt Duisburg. Und dann bin ich ja jetzt ganz entspannt. Also die Regel scheint ja aufgehoben zu sein, dass wir uns da absprechen. Und deswegen kann ich ja auch dann das kommunizieren, was ich weiß. Besten Gewissens. Ich werde jetzt nichts erzählen, wo ich keine Ahnung von habe. Darum geht es nicht. Aber wenn das jetzt sowieso kommuniziert wird, dann können wir da ja auch offen drüber sprechen.
Hast du denn auch persönlich Signale bekommen, dass sich das verzögert oder ist es nicht mit uns kommuniziert worden, dass es da eventuell erst im Dezember oder wann auch immer was mit dem Umzug werden kann?
Nein, also wir hatten vorher Gespräche dazu, es war aber nie final und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns dann nochmal zu abstimmen, sobald dann was spruchreif ist. Deswegen nehme ich das jetzt als spruchreif auf, sonst wäre es ja nicht im Radio gewesen und von daher, wie gesagt, ich bin ja auch Realist. Klar, die Halle kann im November fertig werden, aber wie gesagt, eine Verzögerung beziehungsweise das Eis muss dort ja auch noch aufgebaut werden und dann ist der November dann wahrscheinlich auch nicht mehr realistisch.
Nehmen wir uns vielleicht mal mit, wenn man jetzt umzieht, das heißt, man möchte dann quasi mit dem letzten Spiel hier die Lichter ausmachen und dann die Lichter in der Übergangshalle anknipsen. Welchen Zeitrahmen muss man da einkalkulieren, bis man Gerätschaften und die ganze Infrastruktur dort rübergebracht hat? Nehmen wir uns mal mit, wie viel Zeit braucht man da, bis man dann wirklich dann ready ist?
Also es kommt immer darauf an, wen man fragt. Wenn man jemanden fragt, der noch nicht in der Eishalle war oder vor 20 Jahren zuletzt mal in der Eishalle war und wenn man sich das dann einfach vorstellt, dann sagt man, ja, Klamotten einpacken, rübergehen und Spaß haben, aber so ist das ja nicht. Also wenn man die letzten Jahre auch in die LED-Banden investiert, wir haben in Ausstattung investiert, auf der technischen Seite Spray-TV, da ist viel Technik mit dabei. Das muss ja alles aufgebaut werden. Ne? Wir müssen die Gummiböden müssen mitgenommen werden. Es kommen noch andere technische Utensilien aus der Halle mit, die dann, um Kosten zu sparen, im Interim eingebaut werden. Und deswegen, also meiner Meinung nach, ist das in 5 Tagen nicht umsetzbar. Man braucht mindestens 2 Wochen. Mir wäre lieb gewesen, wir hätten es in der Deutschlandcup-Pause hinbekommen. Weil dann hätte man 14, 15 Tage am Stück gehabt und hätte zur Not auch noch mal ein Spiel schieben können. Dann hätte man 3 Wochen gehabt, dann hätte man das auf jeden Fall geschafft. In 5 Tagen halte ich nicht für realistisch. Aber wie gesagt, es gibt auch noch keinen finalen Umzugszeitpunkt. Und die Absprache ist auch wirklich so, und da bin ich auch froh drum, dass das Signal auch von der Stadt kam, dass wir gemeinsam und gemeinschaftlich einen gemeinsamen Termin dann suchen und finden werden. Und immer unter der Prämisse, der Spielbetrieb muss gesichert sein und es wird keine Nacht- und Nebel-Harakiri-Aktion von heute auf morgen und dann sind wir da und haben die Hälfte hier vergessen und der Spieltag kann nicht stattfinden.
Also eine Nachfrage dadurch, ich sag mal als Beispiel, wenn es jetzt im November in der Deutschland-Cup-Pause nicht klappt, aber zum Zeitpunkt X im Dezember, Wie flexibel ist der DEB mit den Spielen dann zu sagen, wir verlegen euch dann 2, 3 Heimspiele, dass ihr dann so ein bisschen Luft habt? Ist das überhaupt denkbar? Oder müssen ja die Vereine auch irgendwie mitspielen, die Gegner, ne?
Ja, also wir sind da mit dem DEB im Austausch. Man könnte durchaus ein Spiel könnte man verschieben. Das würde auch noch im Terminkalender passen. Mhm. Aber das war es dann auch. Ne? Okay. Und da muss man einfach mal schauen, weil auch ein Spiel unter der Woche, wenn wir dann noch Spiele auf unter die Woche quetschen, wie du schon sagtest, es muss ja der Gegner mitspielen. Mhm. Und uns gehen natürlich auch ohne Ende Einnahmen verloren, wenn wir unter der Woche spielen. Kann ja, weiß ja jeder, der schon mal an einem Dienstag hier war. Da gibt es viele Dinge dienstagabends, die Leute lieber machen nach der Arbeit.
Ja.
Und deswegen für uns die Prämisse, Spielbetrieb muss gesichert sein, es muss realistisch umsetzbar sein. Und ja, dafür werden wir kämpfen.
Also das heißt, die von dir favorisierte und beste Lösung ist tatsächlich in der Deutschland-Cup-Pause das hinzubekommen.
Richtig, und wenn man es nicht hinbekommt, dann muss man sich halt in die Augen schauen. Und muss zur Not auch sagen, okay, es ist einfach nicht mehr realistisch umsetzbar, dann lass uns das geordnet nach der Saison machen. Aber da muss ich natürlich dann auch auf den Willen der Stadt vertrauen und natürlich auch, dass die Genehmigung verlängert wird.
Genau, aber da bist du im Austausch und da sind wir erstmal positiv, dass man auf unsere Belange auch Rücksicht nimmt und dann nichts überstülpt, was ins Kontor schießen würde. Das macht man dann nicht.
Nein, wir haben ja auch noch einen Pachtvertrag für das Objekt hier, der noch läuft, also von daher. Da bin ich ganz entspannt. Da werden wir immer eine Lösung finden im Sinne des Eishockeys.
Gut, dann drücken wir einfach mal die Daumen, dass der anvisierte Plan klappt und man vielleicht mit vereinten Kräften bautechnisch vielleicht was aufholen kann, was warum auch immer erstmal dazu bewogen hat, eine fristgerechte Umsetzung nicht hinzubekommen. Vielleicht schafft man das ja trotzdem.
Der 15.8. wäre die schönste Frist gewesen.
15.8. wäre hervorragend gewesen. Das wäre super gewesen, genau. Kommen wir zum sportlichen Konzept. Ich denke, was alle am Sonntag mitbekommen haben, ist, dass unsere Partnerschaften mit unseren DL-Clubs Iserlohn Roosters und den Kölner Haien beziehungsweise auch den DNL-Vereinen, die da mit drunter sind, dass die am Sonntag sichtbar war und auch für viele Fans, was ich persönlich in Austauschen gehört habe, auch mit einem positiven Überraschungseffekt. Also wie gut die Jungs da einschlagen, nicht nur tempotechnisch, sondern auch vom Einsatz her. Das war sicherlich eine positive Sache. Und auch dein Wunsch war es auch im Podcast, so ein bisschen auch dafür zu sensibilisieren, was ist unser Konzept, wo möchten wir hin, wie wollen wir uns aufstellen. Vielleicht möchtest du da erstmal losschießen und ich hake mich dann an geeigneter Stelle ein.
Ja, also in den letzten Wochen, Monaten habe ich natürlich immer wieder gemerkt, dass die Leute ein bisschen nervös sind, was unsere Kaderstruktur betrifft.
Ja.
Wir sind da aber aktuell noch voll im Soll. Wie gesagt, ich habe dir ja schon gesagt, können wir auch gleich nochmal zu eingehen. Wir wollen ja auch nochmal was für einen Kader machen. Ja. Wir wollen halt nichts überstürzen. Und wir haben ja letztes Jahr die Kooperation im kleineren Rahmen gestartet und haben mit beiden Standorten dann gemerkt, okay, es funktioniert. Man kann sich aufeinander verlassen. Und wir wollen das Ganze intensivieren. Und wirklich mal versuchen, mittel- und langfristig was für den deutschen Nachwuchs zu tun im Eishockey. Das ist in DL2 und DL einfach sehr schwierig. In der Oberliga hat man unserer Meinung nach aber genau die Bühne dafür, weil man spielt Seniorenhockey auf mittlerweile sehr gutem Niveau. Das heißt, die Jungs haben die Möglichkeit, sich zu entwickeln, wirklich gegen Männer zu spielen. Das ist nochmal der Unterschied zum U20-Eishockey, vor allem körperlich. Und dann haben wir gesagt, dann wollen wir das intensivieren und da gehört aber auch dazu, dass wir natürlich auch Slots schaffen, die Spieler besetzen können, immer die beste sportliche Leistung bringen, dass auch da bei den Förderlizenzspielern ein Wettkampf entsteht, aber dass sie auch die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln, die Möglichkeit haben, Fehler zu machen, ne, die Möglichkeit haben, sich zu zeigen, sich vielleicht für die U20-WM zu qualifizieren durch ihre Leistung. Das muss ja immer das Ziel sein, auch wenn der Spieler dann vielleicht bei uns mal 2, 3 Wochen fehlt. Aber das größte Lob, was wir eigentlich bekommen können, ist, dass wir einen Spieler dahin entwickeln. Und dementsprechend haben wir unseren Kader gebaut und haben bewusst gesagt, okay, wir wollen mit 7 Stürmern gehen, wir wollen mit 5 Verteidigern gehen. Bei den Verteidigern haben wir es letzte Saison ja schon genauso umgesetzt gehabt, mit 5 eigenen und Noah Münzenberger dann, der fest hier war. Dieses Jahr ist es Nikita Müller, der fest hier ist. Wir haben gesagt, okay, wir wollen auch auf der Torhüter-Position was machen. Natürlich war das mit Leon Willerscheid am Ende der Saison dann eine sehr unglückliche Situation. Kam für uns ein bisschen unerwartet, so wie es gelaufen ist. Aber am Ende ist das der Spieler von Adler Mannheim. Und wenn die entscheiden, der sitzt jetzt 2 Wochen auf der Tribüne, dann ist das so. Dann müssen wir halt akzeptieren. Dafür hat er ja die ganze Saison über wirklich sehr gute Leistungen gebracht und hat ja genau das, was wir wollen. Er hat sich hier empfohlen, hat jetzt einen Vertrag in Kassel, wo er definitiv den nächsten Schritt gehen kann. wenn er möchte. Und ich glaube, wo er den auch gehen wird. Und das ist eigentlich die Früchte der Arbeit.
Dann bei Leon Wilscher möchte ich einmal einhaken. Der war übrigens am Sonntag da und zeigt natürlich auch mit seiner Freundin und zeigt natürlich auch, was da für eine Verbundenheit da ist, wollte das Team überraschen. Also das macht nicht jeder Spieler, der uns verlässt, dass er dann irgendwie mitten in seiner Vorbereitung vorbeikommt, erstmal einen großen Hut davor ziehen. Und zum anderen Leon Wilscher, da muss ich einmal nachfragen, weil mir das persönlich auf der Seele brennt. Was hatten die Adler Mannheim davon, Leon Wilscher zu sich zu holen und den einfach nur auf die Tribüne zu setzen? Das hat kein Mensch verstanden.
Man hat sich abgesichert. Okay. Man hat sich für die Playoffs abgesichert. Ziel in Mannheim war natürlich, Meister zu werden.
Ja.
Und jeder, der Meister werden will, will auch so viele Spieler wie möglich dabei haben.
Okay.
Ich kann den Trainer da schon aus seiner Sicht verstehen. Und von daher, wie gesagt, das ist alles in Ordnung, so wie es gelaufen ist für mich.
Okay.
Ist unglücklich.
Mhm.
Aber am Ende war ja klar, dass es immer passieren kann. Mhm. Jetzt haben wir einen Switch gemacht. Jetzt haben wir beide Torhüter aus Köln fest hier.
Ja.
Haben aus Iserlohn noch den Niklas Hertenstein, der sich hier zeigen wird. Und
Maxi Schulz haben wir auch noch.
Maxi Schulz haben wir auch noch hier. Also wir sind da gut aufgestellt. Und natürlich mit der Konstellation in Köln, dass die Absprachen da einfach nochmal andere sind. So ist der Nico Wiens jetzt, wenn jetzt in Köln nicht von drei Torhütern zwei in Bayern verlieren, dass er hier sein wird, auch in den Playoffs.
Eine Nachfrage noch zu den Föhlis. Es gibt so Stimmen und Leute, die sich auch in den Netzwerken äußern, die sagen, ja, Förderlizenzspieler, Förderung, das Nachwuchs ist schön und gut, aber was machen wir denn, wenn bei den Stammvereinen sich die Leute verletzen und die Spieler nicht da sind? Und haben die überhaupt das Leistungsniveau, um auch in einer stärker gewordenen Oberliga dann unsere wichtigen Positionen zu besetzen? Was sagst du diesen Leuten, die da in der Hinsicht ein bisschen Angst haben?
Naja, wenn sie das Leistungsniveau nicht hätten, sich bei uns zu zeigen, was will der DEL-Club dann mit denen? Dann ziehen die ja auch nicht, wenn die viele Verletzte haben, weil dann bringen die denen ja noch viel weniger. Also okay. Von daher, ne, das macht ja keinen Sinn. Und Ziel ist es einfach, sich so breit aufzustellen, dass wenn einer abgerufen wird, immer ein anderer nachrückt. Die Jungs haben die Möglichkeit, sich regelmäßig hier im Training zu zeigen. Auch immer mal wieder unterschiedliche Charaktere, die sich hier zeigen können, damit wir da einfach breit aufgestellt sind und wissen, was wir bei jedem Einzelnen zu erwarten haben. Ich kann die Leute auch verstehen, dass sie skeptisch sind. Aber wenn wir jetzt hier einen vollen Kader hinstellen, sieht der A von der Qualität anders aus in der Spitze. Mhm. Das will auch keiner.
Ja.
Und ja, wie soll man Spieler fördern, wenn man einen eigenen vollen Kader hat? Also wir haben ja einen Standortvorteil hier, der ist enorm, dass wir überhaupt mit zwei Clubs in der Klasse zusammenarbeiten können. Und da beneiden uns auch, glaube ich, manche Standorte für, weil es natürlich auch wirtschaftlich einfach ein Vorteil ist, weil die Spieler, die wir haben, also hätten wir jetzt dieses Modell nicht, könnten wir die nicht alle bezahlen. So ehrlich muss man sein. Also wir befinden uns in Deutschland aktuell in einer wirtschaftlich schweren Lage. Das merkt man auch bei den Sponsoreneinnahmen, die sind rückläufig. Auch jetzt nicht so, dass uns da nur 1.000, 2.000 Euro zurückgegangen sind, sondern das muss man auch alles mit einkalkulieren. Und der Kader kostet, obwohl es jetzt weniger Jungs sind, das Gleiche, wenn wir jetzt noch eine Nachverpflichtung holen, wie in der letzten Saison. Weil natürlich die Jungs, die geblieben sind, aufgrund des Erfolges, und das auch zu Recht, natürlich auch alle einen Euro mehr haben wollten. Ne? Und da kann ich ja nicht sagen, nein, wenn wir mit den Jungs zufrieden waren und da trotzdem noch humane Preise sind. Wenn ich da sehe, was manche Clubs teilweise irgendwelchen Legionären an Geld dahinterher werfen, da habe ich kein Verständnis für. Und von denen, die hier sind, sind wir überzeugt, sowohl spielerisch als auch menschlich.
Ja.
Und deswegen halten wir das für eine gute Konstellation, weil alle wissen, worauf sie sich eingelassen haben. Alle sind bereit, auch was an junge Spieler weiterzugeben. Und man hat es ja beim Spiel gegen Heilbronn gesehen. Natürlich kommt da nicht jeder Pass an, ist unser erstes Vorbereitungsspiel.
Ja.
Aber jeder, der auf dem Eis stand, wollte da sein. Mhm. Und das ist einfach der Unterschied zu manchen Teams, wo die Spieler auch da sein wollen, aber nur, solange das Geld auf dem Bankkonto ankommt. Und danach, nach mir die Sintflut.
Also was man da raushört auf jeden Fall, ist, dass es für dich auch eine Herausforderung ist zwischen, ich sag mal, der Wirtschaftlichkeit, also in Anbetracht der steigenden Kosten, die der ganze Spielbetrieb mit sich bringt, aber auch so einer Verpflichtung gegenüber dem sportlichen Anreiz oder das, was die letzte Saison an positiven Erwartungen geweckt hat, immer dazwischen zu lavieren. Das ist ja auch, glaube ich, was das Trainerteam quasi an dich mitbringt. Ich brauche Spieler, aber auf der anderen Seite diese Wirtschaftlichkeit. Ist das etwas, was dich auch wirklich tagtäglich beschäftigt? Lässt sich das schwierig schlafen, mit diesen Anforderungen umzugehen? Oder sagst du, okay, wir müssen da einen Weg finden und ich bleibe entspannt?
Ja, entspannt bin ich ja immer.
Ja, ich weiß. Ne?
Am Ende, klar, jeder Standort hat seine Baustellen. Wir haben auch unsere Baustellen, gerade in der aktuellen Zeit. Und wir haben aus meiner Sicht eine Lösung dafür gefunden, wie wir A, Qualität im Kader haben, B, eine Tiefe im Kader haben und auch C, alle, die da sind, einfach da sein wollen und sich gegenseitig füreinander den Arsch aufreißen. Und das ist auch so, wie ich es wieder gespiegelt bekomme von den Jungs zumindest, wie auch die Aussagen aus Köln und aus Iserlohn sind. Und natürlich am Ende des Tages in der Vorbereitung ist noch keiner Weltmeister geworden. Aber wenn wir nach den ersten 10 Spielen gut dastehen, dann ist halt auch alles wieder vergessen. Die Leute denken ja immer, wenn wir auf Social Media einen neuen Sponsor bekannt geben, dass da jetzt direkt 50.000 Euro durch die Tür gelaufen kommen.
Ist das nicht so?
Nee, wenn das so wäre, dann hätte ich ja einen ganz entspannten Tag bei den ganzen Veröffentlichungen, die wir gemacht haben. Aber für uns sind ja auch lokale Partner wichtig. Mhm. Und für uns sind auch Partner mit einem kleineren Werbebudget wichtig, weil das einfach eine breite Basis ist, auf die wir uns immer verlassen können. Ne, wir haben jetzt hier nicht, wenn man jetzt, so ehrlich muss man sprechen, wenn man den Ralf rausrechnet aus der Geschichte mit der Spedition, danach kommt lange nichts mehr. Ne? Und wir sind da einfach auf einer breiten Basis aufgestellt. Da bin ich auch stolz drauf, dass sich so viele lokale Unternehmen trotz der aktuellen Zeit noch zu uns bekennen. Aber ne, es ist jetzt nicht so, dass mit jedem mit der Veröffentlichung auf Facebook hier 50.000 Euro reinlaufen. Und das müssen die Leute halt verstehen. Das ist zwar vielleicht nicht schön und jeder will maximalen Erfolg, aber ich kriege halt ja auch manchmal gezeigt, was da kommentiert wird. Mhm. Komischerweise sind das aber oft Leute, die nicht mal eine Dauerkarte haben. Und dann sage ich mir, also wenn man die Füchse unterstützen will, ne, und da kann ja jeder hier seinen Senf dazugeben. Kritik ist immer richtig und ist auch wichtig, ne, solange sie sachlich ist. Aber wenn man, wie soll ich sagen, unter jedem Post was Negatives kommentiert und dann nicht mal eine Dauerkarte hat, muss ich mich fragen, okay, ist halt jemand, der eigentlich nur zum Stänkern hierher kommt, der den Füchsen nur das Schlechteste wünscht? Oder ist halt jemand, der was bewegen will? Weil das Bankkonto steht immer offen, ne? Also wenn einer 5.000 Euro übrig hat, kann er die auch immer schicken.
Ich guck mal nach gleich.
Ja, aber also du weißt, was ich meine.
Ja, ja.
Dieses ganze Negative geht mir einfach auf den Sack. Weil die Leute denken, wir kommen hierher, schließen hier morgens um 9 Uhr auf, trinken 2 Tassen Kaffee, dann spielen wir ein bisschen am PC ein paar E-Mails weg und dann gehen wir wieder nach Hause und der Laden läuft. So ist das ja nicht. Also du weißt das selber, du bist ja auch sehr engagiert, ehrenamtlich.
Ja.
Hier stecken Leute teilweise Tage und Wochen rein.
Absolut, ja.
Und dann kommen irgendwelche Halodris im Internet und meinen, die haben die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Die hast du hier aber seit 10 Jahren nicht mehr gesehen.
Ich glaube, das ist auch das Schwierige, den Leuten, die dann von zu Hause aus urteilen, einfach diese Abläufe transparent zu machen. Ich glaube, die meisten wissen, glaube ich, im Endeffekt A, nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt und B, glaube ich, auch, was du gerade erklärt hast, wie die Finanzen überhaupt aussehen. Ich glaube, das weiß jemand, glaube ich, gar nicht. Also vielleicht kann man es auch mal erklären, wenn man einen Spieler verpflichtet, ist es ja nicht nur das, was der Spieler, ich sag jetzt mal, verdient, sondern da ist ja, vielleicht kannst du das mal kurz erklären, was hängt da eigentlich dran, also an so einer Spielerverpflichtung? Es ist ja nicht nur, ja, der kriegt jetzt x Euro, sondern was kommt denn da alles noch dazu für dich oder für die Füchse?
Du musst ja so sein, bevor ein Spieler hier überhaupt das erste Mal aufs Eis geht, hast du schon mal 10.000 Euro für den bezahlt. Mhm. Du musst für den in Rheinl-Pool einzahlen, du musst für den Schläger kaufen. Ich weiß nicht, ob die Leute da denken, der Schläger kostet noch 30 Mark, wie früher mal aus Holz.
Was kostet so ein Schläger?
Ein Schläger kostet brutto knapp 230 Euro.
Okay.
Und dann siehst du mal, im Spiel gehen mal 5, 6 Schläger kaputt, da stehe ich da oben im weinenden Auge am Fenster. Ja, aber das muss ja auch alles bezahlen. Ja. Also du bist ja allein beim Ausrüstungsetat von einem niedrigen 6-stelligen Betrag.
Okay.
Das kommt ja jede Saison. Also um Oberliga zu spielen, wie wir es jetzt tun, und auch mit diesem kleineren Kern, aber musst du trotzdem, 1,5 Millionen musst du schon haben. Und wir zahlen ja auch alle unsere Rechnung. Das ist ja auch nicht üblich im Eishockey.
Nee, das wird nicht überall so gemacht, das ist richtig.
Ja. Das muss man ja auch dazu sagen, die Spieler kriegen immer pünktlich das Geld, auch wenn das nichts ist, mit dem man sich
schmücken sollte. Auch nicht überall so.
Aber mit dem man sich schmücken sollte, ne?
Ja.
Aber wir zahlen unsere Rechnung pünktlich, bei uns muss niemand auf die Kohle warten und wir sind einfach verbindlich, ne? Und dann habe ich lieber am Ende noch 3.000 Euro, womit ich zum Saisonende der Mannschaft noch irgendeine Kleinigkeit spendieren kann, wie am Ende 10.000 Euro zu wenig und Leute, die sagen, wo ist mein Geld? Bei mir geht es auch um die Existenz.
Aber das mit dem pünktlich bezahlen müssen wir erklären. Also ich höre auch immer wieder, dass viele Spieler auch hier anfragen, dass sie hier hinkommen können. Also es ist so, dass wir uns auch einen Ruf erarbeitet haben, dass das finanziell hier funktioniert, weil die Spieler auch zu uns kommen wollen. Ja. Also das weiß ja vielleicht auch nicht jeder, ne? Wenn du oder der Trainer mal E-Mails bekommen, habt ihr Platz irgendwie? Also das hat sich ja schon rumgesprochen, dass nicht nur die Chemie intakt ist, sondern auch die verlässliche Bezahlung auch da ist.
Ja, jeden Fall. Wie gesagt, das gehört ja auch zum professionellen Umfeld dazu. Und was die Leute halt auch nicht sehen, wir investieren natürlich nicht nur in den Kader. Ne? Wir schauen, wie gesagt, der Fanshop mittlerweile, der sieht wirklich mega aus. Da ist viel Arbeit reingeflossen.
Da sitzen wir gerade.
Da sitzen wir gerade. auch das Angebot, was im Fanshop ist. Ne? Mhm. Im Sommer wurden zum Beispiel die Wohnungen neu gemacht. Da sehen die Leute ja alles gar nicht. Ne? Und das geschieht alles ehrenamtlich. Da fließen Stunden rein, da fließt Geld rein. Und klar, es ist schwierig, das zu schätzen, wenn man nicht weiß, was da alles dahinter steckt. Aber man sollte sich einfach mal Gedanken machen, bevor man nur am Nörgeln ist, was da alles dahinter steckt, wer da seine Zeit investiert und ob man sich vielleicht einfach selber mal einbringen möchte.
Also das war mir auch ein Bedürfnis, das sowohl an der Saisoneröffnungsfeier als auch in dem Rückblickspost nochmal zu formulieren. Es gibt wirklich Leute, das fängt natürlich bei dem Betreuerteam im Team natürlich an, die ganz viel Zeit opfern, aber es geht natürlich weiter bei den Leuten, die wirklich ehrenamtlich arbeiten, was du gesagt hast, Wohnungen machen, die Spieltage organisieren. Da steckt so viel Herzblut dahinter, ich glaube, ohne die würde es auch, glaube ich, gar nicht funktionieren in der Breite. Ne?
Nein, gar nicht. Kriegst du nicht abgewickelt.
Ja.
Also ist ja an vielen Standorten so, dass vieles, was umgesetzt wird, was nach außen einfach nach viel aussieht, ne, und professionell aussieht, dadurch möglich ist, dass Leute in ihrer Freizeit sagen, ich habe Bock, am Standort was zu verändern, ich möchte was bewegen, ich möchte mich engagieren und ich möchte das gemeinschaftlich nach vorne bringen.
Wenn wir noch mal einmal über den Kader sprechen, du hast gerade so ein bisschen angerissen, wenn man sich das jetzt am Freitag anschaut. Wir hatten, aus Iserlohn ganz starke Spieler. Farkas und Geiger sind zwei Spieler, die relativ fest bei uns eingeplant sind. Man hörte dann, dass einer von beiden immer da ist. Ich glaube, das ist logisch, dass das davon abhängt, wie der Iserlohner Kader aussieht. Man hat ja auch, ich weiß nicht, mein Empfinden war so, dass Benzo Farkas irgendwie zugelegt hat. Der war topfit und richtig schnell. Also nicht, dass er langsam immer war, aber das war so spürbar und Daniel Geiger auch. Aber was macht man, wenn jetzt die beiden zum Beispiel am Wochenende mal nicht da sind? Dann fehlen dann in den ersten beiden Reihen, sage ich mal, Leute. Und da ist natürlich auch wichtig, diesen Kader dann aufzufüllen. Und das ist das Stichwort gewesen, noch Spieler verpflichten. Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen? Wie sieht es da aus? Du hast ja ein Versprechen abgegeben, dass wir das bis Saisonbeginn hinbekommen. Nehmen uns mal ein bisschen mit. Wie ist die aktuelle Situation diesbezüglich?
Ja, also wir sind ja, also die, wie ich gehört habe, haben wir ja lange gar nichts gemacht. Muss ich schmunzeln. Es ist ja nicht so, dass die Spieler an der Bushaltestelle stehen und ich fahre da vorbei und sage, du, jetzt mitkommen und jetzt hier nimm das Geld und lass mich in Ruhe, sondern der Markt an deutschen Spielern, die uns voranbringen, der ist knapp. So, wir haben jetzt die letzten Wochen mit jemandem verhandelt, wo wir eigentlich dachten, okay, man kommt sich bestimmt ein bisschen entgegen und dann ist es für beide ein guter Fit. Wenn dann da aber gar keine Bewegung reinkommt und wir immer nur sagen, ja, okay, hier könnten wir noch und das könnten wir noch und sich da immer noch nichts bewegt, dann nehme ich halt auch irgendwann Abstand davon und schaue, was ist noch möglich. Und wir haben ja darüber gesprochen. Wir schauen jetzt, einmal Philipp Kuhnekatt ist bei uns im Training. Da ist noch alles offen, wie es da weitergeht. Und wir schauen uns natürlich auf dem Importmarkt auch um und führen da auch gerade Gespräche und wollen da jetzt nächste Woche mal ein bisschen weiter dann ins Detail reinkommen. Wir haben Angebote abgegeben, aber ich habe es ja eben auch erwähnt, wir werden kein Geld ausgeben, was wir nicht haben. Ne, sondern immer im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und wenn wir einen Spieler verpflichten, muss er uns besser machen. Ne, dann muss er ein Spieler für die ersten beiden Reihen sein. Breite haben wir, ne, durch unsere Föhlis. Wir haben auch Klasse durch unsere Föhlis. Wie du aber gesagt hast, man weiß halt nicht, wer ist immer wann da. Ne, es wird sich bestimmt auch mal ein Spieler bei uns verletzen. Und deswegen wollen wir auf jeden Fall mit dem 7. Stürmer noch in die Saison reingehen. So, man darf nicht vergessen, Tobi Brandt kommt jetzt auch wieder zurück. Mhm. Das ist natürlich auch ein hochveranlagter Spieler, wo die Leute, glaube ich, auch viel Spaß dran haben werden. Er hat ja letztes Jahr schon angedeutet, was da möglich ist. Und wenn er jetzt dauerhaft bei uns ist, ist da, glaube ich, noch viel Entwicklungspotenzial auch drin, was er auch umsetzen wird. Und wir haben ja noch, wie gesagt, du hast ja auch gesehen, wie groß der Föhlikader dieses Jahr auf beiden Seiten, aus Iserlohn und aus Köln ist. Und da werden einige ihre Chance nutzen, Eiszeit bei uns zu sammeln und sich vielleicht auch mal für die oberen Reihen empfehlen. Das ist ja auf jeden Fall das Ziel. Das Ziel muss sein, dass der Druck von unten, von den Jungen auf die Erfahrenen so groß ist, dass jede Woche ein neuer Kampf um die Plätze entsteht.
Also das heißt, du hast sowohl die Augen darauf, einen Importspieler zu verpflichten. Ist das denn auch möglich, dass neben dem Importspieler ein deutscher Spieler auch noch vor Saisonbeginn dazustößt?
Nein.
Oder? Also das heißt,
entweder oder.
Entweder oder.
Also wir würden den Import dann jetzt vorziehen, so wie wir ihn budgetiert haben, und würden dann gucken in Richtung November-Break, Deutschland-Cup-Pause. Da laufen in der DL2 ja einige Tryout-Verträge aus, würden dann gucken, was sich da bewegt. Wenn jetzt am Ende des Tages vor der Deutschland-Cup-Pause sich schon was abzeichnet, werden wir natürlich jetzt auch nicht sagen, nee, wir müssen noch 5 Tage warten, damit das hier funktioniert. Das jetzt nicht. Aber wie gesagt, es muss immer jemand sein, der uns weiterbringt, entweder ein Deutscher oder ein Import, ist auf jeden Fall jetzt das Ziel, was wir uns gesetzt haben, wo wir auch zuversichtlich sind, dass wir es umgesetzt bekommen vor Saisonbeginn. Ja, da bin ich ganz positiv.
Also das heißt, um nochmal ein bisschen die Angst bei den Leuten zu nehmen, die Importstelle wird auf jeden Fall besetzt.
Natürlich.
Ja, ne, die Augen sind auch offen für einen deutschen Spieler zu gegebenen Zeitpunkt, wie du gerade gesagt hast, um ihn Brandkern noch zurück. Ja. Das heißt also, wir sind nicht nur in der Quantität, das war ja am Sonntag sichtlich und auch durch die Posts, die wir gemacht haben zu unserem Partner, sondern auch in der Qualität ist das Auge darauf, dass wir uns da spätestens zur Deutschland-Cup-Pause auf jeden Fall so aufstellen, dass wir Top-Akteure in beiden vorderen Reihen haben. Und auch in der dritten Reihe. Wir hoffen, dass Schimi natürlich zurückkommt. Das ist unser Wunsch.
Richtig.
Aber wir sind so gut aufgestellt. Das nochmal vielleicht zu unterstreichen und jetzt nicht die Angst zu haben, dass da gar nichts passiert.
Nein.
Weil die Angst, die ist lesbar.
Nein, also da keine Sorge. Ich habe es ja immer wieder gesagt. Ich habe es auch beim Fan-Talk versucht, transparent darzustellen, wie die Lage ist. Und ich sage ja nicht, wir machen da was und dann machen wir doch nichts, ne? Da müsste schon viel passieren oder alle Spieler hauen jetzt auf einmal ab und sagen, nach Duisburg wollen wir nicht mehr, da ist uns zu gefährlich. Mhm. Aber wie gesagt, wir sind gewillt, was zu machen. Wir haben dafür auch Budget eingeplant und deswegen geben wir da auf jeden Fall Gas.
Ich frage investigativ nach mit dem Importspieler, wie schnell kann das funktionieren? Wie weit ist man da? Kann man das prozentuell sagen? Kannst du was zu dem Spielertyp sagen oder irgendwas? Fütter uns.
Ist ein Stürmer.
Ist ein Stürmer, sehr gut.
Er hat auch schon mal Eishockey gespielt.
Okay.
Nein, Ziel ist, zum Monatswechsel dann final zu werden, dass vielleicht auch noch ein, zwei Spiele in der Vorbereitung möglich sind.
Das wäre natürlich gut,
ne?
Das die Akklimatisierung.
Richtig, das ist der Plan, dass wir jetzt nicht sagen, der landet hier am 15. und am 16. fährt er mit uns nach Neuwied.
Das wäre knapp.
Und kennt noch keinen. Das wäre schlecht.
Außer der kommt aus der NHL, dann funktioniert das.
Ja, dann ist alles egal, aber dann haben wir andere Probleme.
Richtig.
Ist das Bankkonto dann leer, allein schon bei der Versicherungssumme.
Wahrscheinlich.
Nein, aber das ist das Ziel. Mhm. Und wir führen da Gespräche. Frankie ist auch mit eingebunden und ist davon auch überzeugt. Das ist ja auch immer wichtig. Ne? Das muss ja dem Trainer passen. Ich werde ja keinen Spieler verpflichten, wo der Trainer mir sagt, den will ich nicht, weil dann tue ich mir auch selber keinen Gefallen.
Nee, das ist nicht gut. Ja.
Und deswegen, da sind wir immer in der Abstimmung. Er hat mir signalisiert, damit wäre er happy. Und dann werden wir natürlich versuchen, das auch möglich zu machen.
Nochmal zum sportlichen Konzept. Also die Saison haben wir jetzt so ein bisschen geklärt, wie es läuft. Wenn wir jetzt hoffentlich pünktlich im Laufe dieses Jahres umziehen und dann auch eine Perspektive in der Übergangshalle haben, der Stand ist so, wenn ich das richtig gelesen habe, dass man schon 2-3 Spielzeiten in dieser Übergangshalle spielen muss. Da haben so manche Fans die Sorge, okay, wie ist das dann mit dem Zuschauerschnitt? Der ist ja dann logischerweise bei 1.000, also Schnitt wäre super, Maximum ist 1.500. Hat das Auswirkungen auf deine sportliche, mittelfristige, langfristige Planung? Sagst du, okay, das wird dann ein bisschen schwieriger, diesen sportlichen Status quo, den wir uns jetzt erarbeitet haben, in der letzten Saison ein solides Playoff-Team zu sein, was sicherlich auch piekst nach oben. Muss man da Abstriche machen als Fan? Muss man da um Verständnis werben? Oder sagst du, nein, wir haben schon das engagierte Ziel, wir wollen den Stand halten und das schaffen wir auch in der kleinen Halle. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, was deine Gedanken in Richtung Zukunft sind, mittelfristig.
Also die Idee, mit dem Konzept Nachwuchsspieler zu entwickeln, ist ja Masse und Klasse an den Standort zu bringen, beides zu vereinbaren mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten. Und desto mehr wir natürlich Nachwuchsspieler bei uns einbinden und fördern, ne, und die hier Eiszeiten kriegen und die sich entwickeln, desto einfacher wird es natürlich auch für Iserlohn und auch für die Kölner Haie, Spieler zu sich an ihre Standorte zu bekommen, weil sie die Aussicht haben, bei uns sich zu entwickeln. Okay. Ergo steigt natürlich dann perspektivisch, immer wenn das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, aber sind wir überzeugt von, sonst brauchen wir das auch nicht machen, steigt natürlich dann auch die Klasse im Kader. Und somit können wir natürlich eventuelle Umsatzrückgänge dann ausgleichen.
Also,
und wenn natürlich 1.500 im Schnitt kommen, dann bin ich natürlich super happy, dann haben wir finanziell auch keine Sorgen.
Also das wäre tatsächlich also mein persönlicher Wunsch, also dass wir auch aufgrund der letzten Saison, dass wir so viele Fans in die Halle locken, dass wir das möglichst immer erreichen. Man muss auch mal daran zurückerinnern an unsere erfolgreichsten Jahre, die wir in der Oberliga gehabt haben in der letzten Zeit. Da haben uns die Förderlizenzspieler, die wir gehabt haben, und auch unter Franz Fritzmeier, mit denen du sicherlich auch noch im Kontakt bist, auch eigentlich sehr weit nach vorne gebracht. Also die besten Zeiten, die wir gehabt haben, sind durch so Jungspunde wie Christian Erhoff und so weiter und so fort
richtig,
auch möglich gewesen.
Ne? Das war ja auch so ein bisschen die Inspiration. Also man hat ja gesehen, es hat ja mal funktioniert. Und man darf ja auch nicht vergessen, gegen wen man damals im Finale gestanden hat. Man hat ja gegen eine Mannschaft im Finale gestanden, die das gleiche Konzept gefahren hat.
Richtig.
So, und da wollen wir wieder hin. Da sind wir einfach positiv von überzeugt, dass wir da auch hinbekommen werden. Weil sowohl Iserlohn mit Franz Fritzmeier als auch Köln mit Matthias Baldes stehen hinter dem Konzept, sind davon auch überzeugt und die investieren ja auch Zeit und Geld in dieses Projekt. Das würden sie ja nicht tun, wenn sie davon sich nichts erhoffen.
Was sind deine direkten Rückmeldungen, die du aus Iserlohn und Köln bekommst? Ist man da zufrieden? Sagt man super? Und was sagen die Spieler? Also wie ist denn da so die Gefühlslage gerade von den ersten Eindrücken und so weiter? Ist man zufrieden? Ich denke, ja.
Ja, also ich habe bisher noch nichts Negatives gehört. Wir haben wöchentliche Abstimmung. Das koordiniert der Fabian alles. Er macht das auch meiner Meinung nach sehr gut. Er hat das voll im Griff. Und ich sag mal so, wenn wir nicht laufen würde, hört man das immer ziemlich schnell. Bisher hat sich noch keiner negativ bei mir gemeldet. Spieler sind auch gerne hier, sonst würden sie nicht kommen. Deswegen, also ich bin bisher sehr zufrieden, weil wir es jetzt geschafft haben, das, was letzte Saison sporadisch und kurzfristig geboren wurde, das jetzt noch mehr mit Leben zu füllen und das natürlich jetzt durch die ganze Saison tragen wollen und auch werden.
Man muss auch dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob die Fans das alle so genau wissen, also die Füchse haben tatsächlich in Iserlohn unter der Leitung von Frank und Fabian Trainings durchgeführt, das war ja auch in der Vergangenheit nicht so, haben also sich selber quasi die Spieler angeschaut, sind dann in Gesprächen gewesen und wir haben jetzt auch so einen großen Pool, wie wir ihn lange nicht gehabt haben und wenn ich das auch richtig gesehen habe, es ist auch zu einer Trainingseinheit in der Woche auch ein Trainer des Partners da. Also das sagt auch, dass die Vernetzung und der Austausch auf einer noch professionelleren Ebene stattfinden, um sich so gut zu vernetzen, dass man, ja, dass alle partizipieren.
Richtig. Bestmöglich. Ne, also sowohl unsere Trainer sind an den anderen Standorten vor Ort in der Woche und an dem Dienstagstraining, ist ja extra auf abends gelegt.
Genau.
Dass auch schulpflichtige Spieler die Möglichkeit haben, sich bei uns zu zeigen.
Ja.
Und da ist immer jemand aus Köln oder aus Iserlohn mit vor Ort, ne, um da, wie du halt schon sagtest, die Vernetzung noch weiter voranzutreiben. Das macht es natürlich auch für die Trainer einfacher, wenn sich alle kennen, wenn die Trainer auch die Spieler alle kennen und auch genau wissen, okay, wer verhält sich wie, wo. Macht natürlich einfach vieles einfacher, wie immer im Leben.
Zu einem Spieler muss ich fragen, also der hat auf mich einen Eindruck gemacht. Ich gucke ja auch schon jetzt ein paar Eishockeyspiele und da muss ich über Gordis Radionovs sprechen. Also der hatte schon in diesem einen Spiel Aktionen, Stichwort Check ausweichen, eine Scheibe durch die eigenen Beine klären und einen Aufbaupass spielen. Sehen wir den hoffentlich häufiger?
Boah, das kann ich dir jetzt noch nicht beantworten. Ich hoffe natürlich, ne? Also wir hätten natürlich jetzt kein Trikot bestellt und alles, wenn wir denken, also Trikot kommt noch.
Ja.
Wenn wir denken würden, das war jetzt einmal in der Vorbereitung und dann nie wieder. Das hängt natürlich immer von der Situation in Iserlohn auch ab. Aber man sieht halt, wieso er letzte Saison auch schon in der DEL schon teilweise 9 bis 10 Minuten Eiszeit bekommen hat. Man muss jetzt natürlich den nächsten Schritt gehen, ist jetzt auch fertig mit dem Abitur. Das war der Grund, wieso er letztes Jahr nicht hier war, weil er halt noch sein Abitur machen musste und wir immer morgens trainiert haben. Und deswegen, ich hoffe, den sehen wir noch ein bisschen öfters.
Das ist ja auch so, um das den Fans vielleicht auch mal klar zu machen, für so einen jungen Spieler, der DL-Eiszeit von 10 Minuten teilweise hat, ist natürlich auch wichtig, dass er dann vielleicht auf Oberliganiveau dann zu einem Führungsspieler reift, dass er dann Verantwortung übernehmen muss und diese Sachen, die er in der DL mangels Platz nicht schafft, so offensives Spiel vielleicht auszuweiten oder den Blick nochmal zu haben, Spiele mitzulenken, Verantwortung, das schafft er natürlich dann auf einem Oberliganiveau besser, als wenn er in der DL nur 10 Minuten spielt, wenn er hier 20 Minuten macht. Ne? Also das ist ja vielleicht auch so ein Denken, was man haben muss. Das sind ja Spieler, die auch wachsen hier, weil sie in Szenarien gedrückt werden, wo sie hier mehr Verantwortung haben natürlich.
Richtig, das ist das Ziel. Ne? Der muss, wenn der hier rauskommt und nach Iserlohn geht, weil er da spielen soll, muss er hier was mitgenommen haben, was ihn da besser macht. Ne? Und was man auch nochmal sagen muss, mit Nikita Müller, dem zweiten Förderlizenzverteidiger, da waren wir auch super zufrieden.
Guter Eindruck.
Auch ein super Spiel gemacht, defensiv sehr gut veranlagt und an dem werden wir, glaube ich, auch noch viel Freude haben.
Ja, also der hat sich auch, glaube ich, super eingefügt. Also ist ein sehr stabiler Spieler auch, nicht nur von der Größe, sondern auch so von der Qualität von Pässen und Schüssen auch wirklich gut. Um diese sportliche Ecke vielleicht kurz abzuschließen, du als Geschäftsführer, was ist dein persönliches Ziel? Wo möchtest du mit den Füchsen tabellarisch, playoff-technisch am Ende landen? Erfolg wiederholen, tief stapeln, keine Aussage machen? Manche sagen Day by Day oder Game by Game. Wie hältst du es?
Also ich habe ja eben gesagt, das Ziel ist ja immer, den maximalen sportlichen Erfolg zu haben, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Deswegen ist unser Ziel, wieder in die Playoffs zu kommen. Und dann haben wir ja gesehen, da ist ja alles möglich. Also wir haben, glaube ich, ein sehr gutes Gesicht in den Playoffs gezeigt.
Ja,
natürlich absolut. Dann die ganze Saison wenig Ausfälle gehabt, dafür in den Playoffs umso
Zum
mehr.
Zum falschen Zeitpunkt.
Aber wie gesagt, unser Ziel ist wieder in die Playoffs zu kommen, egal auf welchem Weg. Aber wir sind davon überzeugt, dass wir mit der Kaderstruktur, die wir haben, auf jeden Fall die ganze Saison über immer da Gas geben werden können. Ne? Und auch immer schön mit Power durchspielen können. Genau das, was die Leute halt sehen wollen, ne? Dass sich alle den Arsch aufreißen. Natürlich kann man auch mal verlieren. Ne? Jeder macht auch mal Fehler. Ich sag mal, wir werden jetzt von 44 Spielen nicht 44 gewinnen. Aber es geht ja darum, wie man spielt, ne? Und dass man es mit erhobenem Haupt tut und immer alles auf dem Eis lässt.
Das ist schön. Alles auf dem Eis lassen, das ist ein gutes Wort. Wir wollten noch einen Ausblick machen auf das, was die nächste Zeit kommt. Natürlich kommt sofort am Freitag das nächste Testheim-Spiel gegen die Ice Dragons Herford um 19.30 Uhr. Da können wir auch mal Werbung machen, dass die Fans gerne kommen. Aber was dir auch wichtig ist, so ein bisschen auch auf ein paar Dinge zu blicken, die jetzt anstehen. Du hast da so ein paar Ideen und ein paar Ecksteine. Vielleicht nimmst du uns mal ein bisschen mit, was steht in Zukunft noch in dieser Saison so an, was die Fans interessieren könnte.
Ja, hätte ich mir jetzt meinen schlauen Zettel mitgenommen, ne? Wäre ich weiter vorne. Nein, aber was man einfach einen Ausblick geben kann, wir werden natürlich wieder verschiedene Sondertrikots machen. Mhm. Wir wollen auf jeden Fall ein Pinktober-Trikot machen. Wir wollen nochmal noch ein ganz besonderes Trikot machen. Da kann ich aber jetzt noch nichts zu sagen, weil okay. Da müssen noch ein, zwei Sachen für geklärt werden. Mhm. Wollen auf jeden Fall für die Fans wieder was bieten. Wollen im Fanshop noch weitere Artikel anbieten. Wir haben jetzt noch ein Sublogo ins Leben gerufen, um da auch nochmal vielleicht was Dezenteres, was Symmetrisches anzubieten, weil manch einer sagt, okay, vom Fuchs habe ich jetzt schon 20 Sachen zu Hause, den finde ich auch immer noch mega, aber ich kaufe jetzt nicht nochmal das Gleiche mit dem Fuchs drauf. So kam ja dieses Sublogo auch zustande, weil wir halt vermehrt angesprochen worden sind. Habt ihr vielleicht was Dezenteres? So eine Merchandise-Linie, wie es andere Clubs ja auch machen, so wurde diese Idee ja geboren. Und ich habe es ja vorhin ja erzählt, ich habe bei einer Versteigerung zugeschlagen.
Ja.
Da kommt noch eine kleine Überraschung auf die Fans. Also wir haben
verraten wir jetzt nicht?
Nee, verraten wir jetzt nicht, weil muss ich erst noch abholen.
Okay. Es ist kein Spieler, es ist was anderes.
Es ist kein Spieler. Das wäre Menschenhandel und das ist verboten.
Richtig.
Nein, aber wir haben bei einer Insolvenzversteigerung eines Eishockeyclubs zugeschlagen und haben da das ein oder andere Goodie ersteigert, wo bestimmt alle auch viel Spaß dran haben werden.
Da sind wir mal sehr gespannt, was das ist. Eine Sache hat es mir noch erzählt, dass hier auf dem Vorplatz auch ein bisschen was geplant ist, um dir auf die Sprünge zu helfen, Ideen.
Gut, dass du mitdenkst. Ja, wir haben mit dem Kai, der ist auch Partner bei uns seit dieser Saison, mit DJ Kittel, so heißt er. Mit dem werden wir zu ausgewählten Spieltagen kleine Partys auf dem Vorplatz vorm Spiel machen, dass die Leute auch einfach ein bisschen was geboten bekommen, noch mehr Spaß haben, wie sie eh schon haben. Und dann immer mit einem guten Gewissen nach Hause gehen und sagen, das hat mir heute einfach Spaß gemacht, bei den Füchsen.
Das ist gut. Spaß gemacht ist ein Wort, was ich gerne aufnehme. Hat mir auch sehr Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben sehr intensive Einblicke gegeben. Nicht nur in das, was jetzt faktisch mit der Halle oder der Übergangshalle zu tun hat, sondern auch was den Kader zu tun hat. Und auch, glaube ich, noch wichtig, bei so ein paar Sachen mal ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Welche Parameter gibt es bei so Entscheidungen? Was muss man berücksichtigen? Weiß vielleicht auch nicht jeder. Und auch von dir so ein bisschen zu spüren, dass du alles im Blick hast und aber einfach so handeln kannst, wie es die Rahmenbedingungen zulassen. Ich glaube, dafür zu sensibilisieren ist, glaube ich, wichtig, weil man einfach Erfolg nicht einfach so stellen und wiederholen kann, sondern dass man auch auf die Finanzen achten muss. Und ich glaube, vielleicht das noch so als Fingerzeig, keiner in Duisburg hat Interesse, dass wir so enden wie bei manch anderen Vereinen, dass man sich übernimmt, überschätzt und dann steht man ohne alles da. Und ich glaube, das will auch keiner.
Richtig, wir gehen unseren Weg, ne? Step by Step und schauen immer auf uns selbst, nicht auf andere und machen für uns selbst den besten Weg.
Bester Weg, super Schlusswort. Vielen Dank, Tom, dass du dir Zeit genommen hast, heute mal Rede und Antwort zu stehen, sehr ausführlich. Das war auch dein Wunsch, kann ich übrigens sagen, dass du sehr gerne Rede und Antwort stehen wolltest. Also das habe ich nicht alles angeleiert, sondern der Tom hat gefragt, fand ich super. Ja, das war die 22. Folge von Late Hit. Ich hoffe, ihr hattet viele Einblicke und konntet Neues und Spannendes über die Füchse erfahren. Vielen Dank fürs Zuhören und Grüße aus dem Fuchsbau, euer Olli.
Tor Duisburg, wie sieht's aus? Seid ihr da?
Fort nach die Füchse. Ganz stark und jetzt die Chance rein, was so. Tor!
Da ist es! 5:4 und wer macht es? Nano Nackam bringt die Füchse in Führung. Der Wahnsinn!
Ist natürlich auch fast kein Abseits zu holen.
Schieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Late Hit, der offizielle Podcast der Füchse Duisburg.